Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Manche von euch waren ja dabei. Gestern war das ultimative Fußballturnier der AB-Jugend. Unsere Gemeinde hier, Perdu, gehört ja zu einem evangelischen Gemeinschaftsverband in Baden. Und da war das Fußballturnier einmal im Jahr kommen, treffen die alle aufeinander. Und wir sind Erster geworden. Und Letzter. Beides. Wir sind Erster geworden und Letzter. Irgendwie total biblisch, habe ich gedacht. A und O, Anfang und Ende, liegt in unseren Händen. Ist einfach schön für alle, die sich reingehängt haben. Die Sieger, ein paar sitzen hier. Dritter sind wir auch noch geworden. Ich glaube, wir haben ein paar Mannschaften am Start gehabt. Das war einfach klasse. Als ich so über Fußball nachgedacht habe, habe ich gedacht, wie bin ich dazu gekommen, eigentlich Fußball zu spielen? Weil die Jungs haben mich wieder ein paar gefragt, ob ich auch mitkicken. Dann habe ich gesagt, hey Jungs, irgendwann ist vorbei, ich bin zu alt, nur noch Baustelle und so. Das ist eigentlich nichts mehr. Das hat mit meinen Vorbildern zu tun. Als ich aufgewachsen bin, habe ich gelernt, Fußball zu spielen, so mit 18 Monaten vielleicht, vermutlich, habe ich angefangen zu kicken. Bei uns war das so Fußballfamilie, bei uns hat jeder gekickt, ob Kerl oder Mädel, war kein Unterschied. Wir sind auf Turnieren rumgerannt, das war einfach spitze. Und ich habe ein paar coole Vorbilder gehabt zum Kicken, mein Papa zum Beispiel. Mein Papa war ein sehr erfolgreicher, sehr guter, technisch sehr exzellenter Fußballer. Hat immer so gespielt, dass sich keiner verletzt hat. Das war für ihn das Wichtigste, dass sich niemand wehtut. Ich habe einen Onkel gehabt, der hat sehr hoch gekickt, auch er ähnlich, exzellenter Techniker, ganz klasse, aber immer auch so, dass er sagen wir, sehr, sehr fair gespielt hat. Und dann habe ich noch einen großen Bruder gehabt. Und der war, sag ich mal, Version Holzhacker. Das war mein Vorbild. Den habe ich mir leider zum Vorbild genommen beim Fußballspielen. Und so bin ich also auch eher Holzhacker als Techniker geworden beim Fußball. Und das ist nicht gesund. Nicht nur für die Gegner, auch für mich selber nicht gesund gewesen. Und so ist Fußball dann auch schneller zu Ende gewesen. Vorbilder, die wir uns nehmen, entscheiden darüber, ob etwas bei uns gesund oder ungesund läuft. Wir sind ja zurzeit gerade in unserer Predigtreihe über den 2. Timotheusbrief, gesunde Nachfolger Jesu. Und heute sind wir im 3. Kapitel angelangt und da spricht Paulus darüber, gesunde Nachfolger Jesu haben gute Vorbilder, folgen diesen guten Vorbildern. Dann läuft was gesund bei uns, wenn wir die guten Vorbilder in unserem Leben haben. Und dazu brauchen wir klare Maßstäbe. Wir müssen wissen, wie schätzen wir eigentlich richtig ein, wenn wir uns zum Vorbild nehmen? Hätte ich meinen Vater, meinen Onkel genommen, wäre es sicherlich anders gelaufen, als wenn ich meinen großen Bruder als Vorbild genommen hätte. Hätte ich anders Fußball gespielt, vor allem vermutlich länger Fußball gespielt. Welche Maßstäbe sind dazu wichtig, sich die Vorbilder auszusuchen, damit sie einen guten Einfluss haben bei uns? Woher wissen wir, bei wem es sich lohnt? Darum geht es hier. Ich möchte mal die Botschaft von diesem Kapitel in einem Satz zusammenfassen und den Satz werde ich dann Stück für Stück anhand des Textes mit euch zusammen entfalten. Aber so diesen Satz wünsche ich mir, dass ihr mitnehmt. Dieser Satz heißt, es läuft nicht immer gut. Deswegen halt von falschen Vorbildern Abstand. Such dir gute Vorbilder und halt die Wahrheit des Wortes Gottes fest. Ne? Es läuft nicht immer gut. Deswegen halt von falschen Vorbildern Abstand, such dir gute Vorbilder und halt am Wort Gottes fest. Diese vier Gedanken entfaltet Paulus hier in diesem 3. Kapitel und wir schauen sie uns mal miteinander an, das erste. Es läuft nicht immer gut. Also, hier sehen wir schon ziemlich viel, was Paulus so auflistet. Ich möchte euch mal was weitergeben. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren. Sie verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwätzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, sie schwadronieren in der Gesellschaft, sie verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Platon, 5. Jahrhundert vor Christus. Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Sokrates, 50 Jahre später. Wenn ich die junge Generation anschaue, verzweifle ich an der Zukunft der Zivilisation. Aristoteles, nochmal 50 Jahre später. Also irgendwie hat es schon viele gegeben, die den Untergang der Zivilisation beschworen haben, wenn sie so die Menschen angeschaut haben. Ich sage, das kann nicht sein, vor allem ihr Jungen, ihr seid wirklich die Katastrophe. Ne? Also Greta Thunberg ausgenommen, aber alle anderen sind eine Katastrophe für diese Welt. Viele haben das gemacht. Paulus stimmt nicht in diesen Chor ein. Er sagt nicht, es geht alles den Bach runter in dieser Welt, sondern er geht von einer ganz anderen Seite ran. Er sagt, Es hat das Ende angefangen, das letzte Quarter im Spiel Gottes auf dieser Welt, wenn wir jetzt gerade mal bei Super Bowl sind, im letzten Quarter, da wird nochmal alles richtig in die Waagschale geworfen und es ist einfach ganz normal, dass es nicht immer gut läuft, gerade jetzt, wenn es dem Ende zugeht. Er schreibt hier in Vers 1, sei dir, Timotheus, jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Paulus ist nicht enttäuscht darüber, dass so passiert und sagt nicht, jetzt ist es kaputt, sondern er sagt, normal, mit Jesus hat es begonnen, das Ende. Hebräer 1 macht es ganz deutlich, im ersten Kapitel schreibt er da, dass als Jesus jetzt gekommen ist auf die Erde, hat Gott die Endzeit gestartet. Und in dieser Endzeit passieren solche Sachen. Und dann tut Paulus hier in ab Vers 2 bis Vers 4 18 Eigenschaften auflisten, die so schlimm sind. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihre Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. 18 Merkmale von der Verdorbenheit der Menschheit, wie Paulus sie einfach erwartet. Warum gerade 18? Man hätte ja auch 20 oder 15 aufzählen können. Ich denke, da hat Paulus wahrscheinlich ein bisschen Zahlenspiel gemacht. Die Juden bis heute stehen so ein bisschen auf Zahlenspiele. Und 18 ist 3 mal die 6, 6, die Zahl des Menschen. Am sechsten Tag hat Gott den Menschen gemacht. Na, 6, 6, 6, the number of the beast, falls ihr ein bisschen euch für Heavy Metal auskennt oder so. Das war so die Verdorbenheit schlechthin, wie es ja auch in der Offenbarung dann genannt wird. Der Antichrist, das Böse, 666, so das Menschliche in ultimativer Form, sagt Paulus. So sind die Menschen, wenn es nur noch um den Mensch geht, nur noch der Mensch regiert, nur noch der Selbst der Gott ist, dann läuft es genau so, wie er es hier schreibt. Und deswegen startet er diesen Katalog, diesen Lasterkatalog auch mit diesem großen Selbst. Er sagt, das ist eigentlich das Problem, selbstsüchtig sein. Dass die Menschen nur noch sich selber im Blick haben. Es geht nur noch um mich. Da müsste eigentlich ein Doppelpunkt dahinter. Weiß man nicht, ob das so gemeint ist. Im Griechischen gibt es keine Punkt und Kommas, deswegen können wir es nur erahnen. Aber ich schätze mal, er meint es so selbstsüchtig und daraus folgt alles andere. Nun ist ja heute ein großes Thema, Selbstliebe, sich selber annehmen und so. Und ich glaube, die Gratwanderung zwischen Selbsthass und Selbstverliebtheit ist ganz schön schwer zu unterscheiden. Das ist eine Herausforderung für uns alle, dass wir auf der einen Seite nicht vom Pferd fallen, indem wir uns hassen, weil Gott hat uns gut gemacht. Das sehr gut Gottes gilt auch über deinem Leben. Gott sagt, wow, mein Kind. Dass wir uns nicht hassen, aber auf der anderen Seite auch nicht vom Pferd fallen, indem wir uns auf den Thron unseres Lebens setzen. Wir sind die, um die es geht. Unsere Bedürfnisse sind wichtig. Hauptsache ich. Was uns so nahelegen würde. Ich muss erstmal nach mir gucken, bevor ich nach den anderen gucken kann und so. Das ist das andere Extrem, wo Paulus sagt, hey, passt davor einfach auf. Wenn wir Jesus lieb haben, glaube ich, dass diese Sachen bei uns aufgedeckt werden, dass wir sie durchschauen und dass sie nicht so viel Kraft entwickeln in unserem Leben. Meine kleine Schwester, die hat mal ein Problem gehabt mit ihrem Spiegel. Ich weiß nicht, wer von euch ein Problem mit seinem Spiegel hat. Sie hat nie darüber gesprochen. Ich habe es nur gesehen, weil der Spiegel immer mehr zugegangen ist. Ich erzähle euch das. Also da war also der Spiegel und irgendwann hat es angefangen, da Post-its an diesem Spiegel zu kleben. Post-its mit Bibelversen und dann auch noch Sachen draufgeschrieben wie du bist in den Augen Gottes wunderschön, du bist eine Prinzessin für Gott und so. An dem habe ich einfach entnommen, dass sie wohl ein Problem hat mit diesem Spiegel vermutlich. Und dass sie dieses Problem so gelöst hat, indem sie einfach alle Aussagen, die Gott über sie macht, was sie in der Bibel entdeckt hat, dahin geklebt hat. Denn, das wisst ihr ja, der Spiegel lügt. Der Spiegel zeigt euch nicht, wie ihr seid, sondern wie ihr nicht sein wollt. Wenn ihr krank seid, wenn ihr gesund seid, nicht. Und sie hat dieses Problem sehr gut gelöst. Man hätte es ja auch anders lösen können. Ne? Manche erkennen, dass es Leute gibt, die in dein Leben Unwahrheit reinsprechen. Deine Eltern, deine Freunde, die Medien sprechen Unwahrheit in dich rein. Und was ist dann so die Reaktion? Wir sagen, jetzt lasse ich mir von gar niemandem mehr was sagen. Ich entscheide einfach nur noch selber, was ich glauben will und so. Das ist die andere Seite vom Pferd, wo Paulus sagt, Selbstliebe, Selbstsüchtigkeit. Und Paulus sagt, nein, 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 lieber lass Gott in dein Leben reinreden. Er redet Wahrheit in dein Leben. Deswegen, ihr lieben Mädels und Jungs, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit eurem Lügner im Badezimmer, dann bebt ihn voll mit Bibelversen. Das ist eine gute Strategie, um die Wahrheit Gottes reinzulassen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, dass nicht andere uns was sagen dürfen in unser Leben, aber dass wir auch nicht einfach selber entscheiden, sondern Jesus mit reinnehmen. Das ist das eine, was Paulus hier so aufzählt an Lügen, die wir leben und die wir glauben. Was eigentlich interessant ist, ist ja nicht, dass das passiert, denn das sehen wir jeden Tag, sondern wen er damit meint. Er meint damit nämlich nicht, wie Sokrates, Platon und Aristoteles, die Gesellschaft da draußen und sagt, oh, die Jugendliche und früher war alles besser, Freibier noch einmal gekostet und so, sondern er sagt, ihr seid das Problem, die ihr hier hockt, es geht um die Kirche, es geht um die Gemeinde, ihr seid die, die so leben. Das macht Paulus hier nämlich in dem nächsten Vers deutlich. In Vers 5, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Er meint nicht die da draußen, die interessieren mich nicht. Also die interessieren mich schon, aber ich muss nicht an denen rumdoktern. Aber wenn hier drin ein Problem ist, wenn wir hier drin, die eigentlich Jesus kennen, die verändernde Kraft Gottes, wenn es bei uns nur bla 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 auf den Lippen ist und nicht im Leben, dann ist was krank. Und das tut Paulus hier kritisieren. Er hat schon im ersten Brief an Timotheus in Kapitel 4 kritisiert. Er hat es am Epheserbrief, Timotheus war ja der Gemeindeleiter von Ephesus, von der Gemeinde, er hat es dort schon im Brief angedeutet, dass das ein Problem war in dieser Gemeinde, dass sie einen frommen Blabla hatten, aber dass es im Leben nicht angekommen ist. Deswegen zieht Paulus hier einen Strich unter diese 18 Eigenschaften und sagt drunter, das Schlimmste ist eigentlich dabei noch ein auf christliche Spiritualität und religiös sein und so machen. Das ist das Allerschlimmste. Wenn es da draußen wäre, wäre mir ja egal, aber hier drin. Das ist ein Problem. Fromm tun, aber nicht leben. Ohne wirkliche Substanz. Und dann merkt er hier in Vers 6, dass ihm noch ein paar Leute vor Augen standen, die er in der Gemeinde kannte in Ephesus und die wollte er auch noch mit einbeziehen. War ja hier, sag ich mal, ist ein echter Brief auf Pergament geschrieben. Man konnte nicht wie bei einer E-Mail nochmal löschen und die nochmal einfügen oder so. Deswegen tut er es hier in Vers 6 einfach nochmal anfügen, sagt, ja, zu ihnen gehören ja auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünde angehäuft haben und die ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind. Er hat bestimmte Frauen vor Augen, die er in Ephesus kennengelernt hat, wo er gesagt hat, die sind eigentlich dumme Frauchen. Den Ausdruck benutzt er hier eigentlich im Grundtext. Dumme Frauchen, die sich einfach immer hinter irgendjemand herrennen, den sie ganz, ganz, ganz toll finden. Hier ist nicht irgendwas Sexuelles gemeint, was man ja vielleicht, wenn man den Vers einfach nur isoliert lesen würde, sehen könnte, sondern hier ging es eher um innen drin. Oh, ich finde den so toll, oh, wie der predigt, oh, was der für ein geiles Buch geschrieben hat, hast du das schon gehört und so, kennst den schon bei YouTube geguckt und so, ne? Die nur immer hinter den Leuten hinterherrennen, die sie so beeindrucken, ohne dass es eine Auswirkung in ihrem Leben hätte. Und Paulus, ist so wichtig, dass es Auswirkungen in ihrem Leben hat, das hat übrigens auch nichts mit Frauen und Männern zu tun. In Epheser 4, 14 wird ja auch deutlich, dass das ein Problem auch war von allen in der Gemeinde, wo er sagt, ihr solltet reif werden, und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden und einfach, das finde ich toll, das finde ich toll und dann wieder so, sondern einfach Reife entwickeln. Und gerade Timotheus hat ja von seiner Story her, von seiner Geschichte, seiner Biografie her ganz tolle Frauen in seinem Leben gehabt. Paulus erwähnt es ja extra, deine Mutter und deine Großmutter, das waren so gläubige Frauen, denen sollst du nacheifern, werd genauso wie sie, ganz tolle Vorbilder. Aber hier in Ephesus gab es wohl ein paar dumme Frauchen, die einfach hinter jedem tollen Performer auf der Bühne hergerannt sind. Das hat mich so erinnert an die Zeit, an eine gewisse Zeit in meiner Jugendzeit, wo ich in sogenannten Erkenntniskreisen unterwegs war. Das gibt so in Baden ein bisschen weniger, aber in Württemberg ein bisschen mehr. Es gibt irgendwelche so tolle Lehrer, die sammeln so 10, 15 Leute um sich in ihrem Haus und veröffentlichen ein paar tolle Bücher, vor allem über Endzeitthemen, im Selbstverlag und verticken die dann unter ihren Fans. Und dann treffen die sich einmal in der Woche oder einmal im Monat. Du kannst da hin und bist so begeistert von ihrem Bibelwissen und von ihrem fundierten Bla und Blub. Und dann ist mir das passiert, ich hocke drin, hör zu und neben mir hockt einer und sagt, oh, der ist Klassiker, aber hast schon mal den gehört? Da muss ich mal hingehen, die treffen sich immer so bla und so. Und dann gehst du zum Nächsten und jeder hat seinen Fanclub in den Häusern und seine Bücher, die er vertickt. Und es verändert sich gefühlt nichts im Leben. Und das ist das Problem, was Paulus hat. Er sagt, wenn du nur jemand bist, der immer hinter den tollen Predigern hinterherrennt, und ich sage mal auf unsere Zeit heute, YouTube bietet ja so viele coole Prediger, die irgendwo sind. Und die haben ja den Vorteil, dass du nicht sehen kannst, wie sie leben. Deswegen nimmst du es einfach. Und Paulus sagt, vergiss es. Am Leben entscheidet sich, ob jemand als Vorbild taugt oder nicht. Wenn es nur jemand ist, den du aus dem Netz kennst, so wird es Paulus vielleicht heute schreiben, dann lass es einfach bleiben. Nun, Paulus beklagt es auf der einen Seite, dass das so ist, dass es Leute gibt, die einfach nur hinter Neuem hinterherrennen, ohne dass es ins Leben kommt und die dann auf diese Schiene kommen, wie er hier beschreibt. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, ist es normal ein Stück, ne? Ist einfach so. Wir leben in dieser Zeit, wo es nochmal ums Ganze geht bis heute und das wird sicherlich auch noch mehr werden. Und da müssen wir uns nicht drüber echauffieren, sondern einfach das auch annehmen. So ist es einfach. Wichtiger ist, wie wir damit umgehen und deswegen, es läuft nicht immer gut, aber der zweite Gedanke, den er dabei äußert bei Paulus, deswegen halt von falschen Vorbildern Abstand. Das ist der zweite Gedanke, halt von falschen Vorbildern Abstand. Er tut das hier so einbauen in diese Liste, in Vers 5b, halt dich von solchen Menschen fern. Wohlgemerkt, er spricht hier nicht von Donald Trump oder von irgendjemand. Er spricht von Leuten in der Gemeinde, guck rum, links und rechts. Nicht jeder von uns ist geeignet als Vorbild, manche auch nicht. Es gibt auch innerhalb der Christenheit Leute, die sehr fromm sind, die sich als Vorbild aber nicht eignen. Die vielleicht in die Kirche rennen, vielleicht ganz bekannte Prediger sind oder so, aber keine Jesus-Einstellung im Leben haben. Wir als Christen müssen ja nicht, die Welt ist ja ein Dorf, wir kriegen ja alles mit, wir müssen nicht zu allem eine Meinung haben und nicht zu jedem unseren Senf geben als Christen. Aber was wir machen dürfen, ist genau prüfen, wer von diesen ganzen tollen Leuten eignet sich eigentlich als Vorbild für uns. Die Frommen haben früher gesagt, wenn jemand falsch lehrt, also wenn das, was er sagt, nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann müssen wir ihn ablehnen. Und das ist auch klasse. Das ist ein gutes Prinzip, Schriftprinzip. Aber Paulus geht hier noch einen Schritt weiter. Er sagt, selbst wenn deine ihren Lehren toll sind, aber ihr Leben nicht damit übereinstimmt, dann taugen sie nichts. Bleib weg, wenn einer am Sonntag so macht und im Alltag anders lebt, der taugt nichts. Kein Vorbild für dich, halt dich fern von solchen Leuten. Wenn nur der Schein christlich ist, aber das Herz nicht bei Christus ist, dann zieh eine Grenze. Heißt ja nicht, dass du die Leute nicht lieb haben kannst. Also nicht, dass wir jetzt wieder das falsch verstehen. Natürlich dürfen wir alle Leute lieb haben. Aber wenn wir uns ihrem Einfluss permanent aussetzen, dann kann es passieren, dass wir verstocken gegenüber dem, was Jesus uns sagen will. Und das verdeutlicht Paulus in Abvers 8 in diesem Beispiel der ägyptischen Zauberer. Da ist nämlich genau das passiert. Dort schreibt er, so wie einst die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose widersetzten, so widersetzten sich auch diese Irrlehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist, deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offen zutage treten, wie es bei jenen Zauberern der Fall war. Die Geschichte kennt ihr vermutlich, schätze ich mal, als Israels Sklaven in Ägypten waren und Mose und Aaron zu dem Pharao kommen, lasst das Volk frei, lass sie gehen. Und der Pharao das nicht wollte und dann hat Gott ihnen so eine Macht gegeben, dass sie so krasse Sachen machen konnten, wie den Stab auf den Boden schmeißen und er wird zur Schlange oder irgendwie die Hand da reinstecken und raus und sie wird dann wie aussätzig aussehen. Und sie haben den Pharao damit beeindruckt, zunächst mal, bis eben die Zauberer des Pharaos es genauso gemacht haben, auch ihre Stäbe auf den Boden geworfen, die sind auch Schlangen geworden. In der Bibel übrigens sind die nicht mit Namen genannt, Jannes und Jambres, das kommt eigentlich aus der jüdischen Überlieferung, die haben da einen Namen gekriegt. Ob es jetzt die echten Namen sind oder nicht, weiß ich nicht. Man könnte sie übersetzen, die zwei Wörter mit Widersacher und Rebell oder so, das können vielleicht auch einfach nur Bezeichnungen sein, ist ja auch nicht so wichtig. Der Punkt ist, sie haben den Pharao damit von Gottes Aufforderung abgehalten. Denn der Pharao war beeindruckt, aber dadurch, dass sie es nachgemacht haben, hat er sein Herz verstockt. Sie konnten übrigens nicht alles nachmachen, sondern in der Bibel heißt, sie konnten nur dreimal die drei ersten Sachen von Mose konnten sie nachmachen und dann heißt es ausdrücklich, aber jetzt konnten sie es nicht mehr. Da war eine Grenze. Aber diese dreimal, die drei ersten von den 10 Plagen, die haben gereicht, dass der Pharao von da an zugemacht hat. Da heißt es in 2. Mose 7, Abvers 22, die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, da blieb das Herz des Pharaos verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Die konnten nicht alles, aber das, was sie konnten, war beeindruckend, sodass er sein Herz verstockt hat. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du mal, wenn du nicht hier sein kannst, einfach mal irgendwo dir was anguckst, eine Predigt ziehst, irgendwo bei YouTube und irgendjemand da erzählt, wenn du nur richtig glauben würdest, würdest du gesund werden, wenn du nur richtig, wenn du ein Tausender ihm spendest, dann würdest du 10.000 von Gott zurückkriegen und so. Ist kein Problem, wenn du dir das mal reinziehst. Nur wenn du dich dem Einfluss beständig aussetzt, dann kann das dazu führen, dass dein Leben von diesem Quatsch geprägt wird und du verstockst gegenüber Gottes Reden. Das will Paulus hier sagen. Überleg dir ganz genau, wem du nachrennst. Schau, wer dein Vorbild sein soll. Guck sein Leben an, ob es taugt dafür, dass es ein Vorbild ist, auch für dich. Das macht geistliche Reife aus. Halt von falschen Vorbildern Abstand. Und jetzt das Positive, das ist der dritte Gedanke, den Paulus hier entfaltet. Such dir gute Vorbilder. Such dir lieber gute Vorbilder. Wenn wir beim Thema Fußball sind, wir sind ja gerade in diesem Wochenende sportlich, Super Bowl heute Abend, Fußball gestern. Erinnert ihr euch, Fußballer, noch an 2012 EM, diesen schwarzen Italiener, der uns abgeschossen hat? Wie hieß der nochmal? Ah, der Klaus weiß es gleich. Balotelli, Klaus, kannst du auch nachmachen, die Geste dazu. Genau. So, ich kann es nicht nachmachen, aber das hat mich schon geärgert, wo er das Tor geschossen hat, so hinsteht wie so ein Affe, hat sich's angefühlt. Aber das Schlimme war, ein Dreivierteljahr danach hat es jeder, auf jedem Fußballspiel, der ein Tor geschossen hat, gemacht. Alle haben Tor geschossen und so gemacht. Ne? Dabei gerade Balotelli, der Fußballer, war in der englischen Liga, wo er gekickt hat, und dann auch in der italienischen, bekannt für seine Disziplinlosigkeit, für seine Respektlosigkeit. Und kurze Zeit darauf habe ich mal einen Zeitungsartikel gelesen, da hat einer berichtet in Italien, dass er angehalten worden ist mit seinem Cabrio mit 500.000 Euro in bar. Und dann haben die Polizisten gesagt, warum er Geld rumfährt, und er hat zu ihnen gesagt, weil ich es hab und weil ich es kann. Na? So ein Angeber, so ein disziplinloser Großkotz war das Vorbild für viele, viele, viele Menschen. Such dir gute Vorbilder. Paulus sagt, du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Paulus sagt, such dir jemanden, den du kennst. Du kennst mich. Du siehst doch in meinem Leben, wie ich mit Jesus lebe. Das taugt als Vorbild. Da kannst du selber beurteilen, ob es passt, was ich sage und was ich lebe. Das kannst du beurteilen. So wie ich jeden Tag mit Jesus lebe, so mach's auch. Er hätte ja auch mit seinem Verstand beeindrucken können. Paulus war ja so klug und philosophisch gebildet und so, er hat so drauf gehabt. Aber dafür hat er sich gar nicht, das hat er überhaupt nicht rausgekehrt, sondern hat einfach nur drauf beharrt, so wie ich lebe. Schau es doch an, ob das als Vorbild taugt. Und er lobt den Timotheus hier in Vers 11, dass er ihm wirklich nacheifert. Du hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochien, Ikonien und Lystra alles durchgemacht habe, wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Timotheus hat sogar diese Verfolgung, die Paulus erlitten hat, sich zum Vorbild genommen. Hat gesagt, okay, so wie der dagegen steht und einfach treu ist Jesus, so will ich es auch sein. Ganz anders als andere. Andere haben gesagt, das können wir entnehmen aus den Briefen, ja, der Paulus, bei dem ist nicht alles okay. Also wenn der dauernd im Knast hockt, da muss ja auch was dran sein. Der Typ hat nicht alle Waffeln. Wie auch immer. Ihr versteht, was ich sagen will. Einfach, der ist kein Vorbild für uns, oder? Macht es lieber nicht. Ich habe vor einigen Jahren einen Schriftsteller aus Amerika gelesen, der sehr bekannt ist. Donald Walsh heißt der, ein sogenannter Panentheist, also einer, der in allem, was er sieht, in jedem Stuhl und in jedem Baum, steckt ein Gott drin, sozusagen. Der vermischt Christliches mit Animistischem. Der hat viele Bücher geschrieben, eine riesen Fangemeinde. Und er schreibt in einem dieser Bücher, entwickelt er, glaube ich, in allen Büchern, aber in eins habe ich halt mal gelesen, da entwickelt er diese Idee vom Positive Thinking. Er sagt, wenn du was willst, dann musst du dir es vorstellen. Dann musst du einfach positiv denken, das passiert, und dann passiert es auch. Und wenn dir was Schlechtes passiert, dann hast du dir das vorher auch vorgestellt, dann wolltest du das auch. Alle, die Krebs kriegen, haben das vorher sich unten drin gewünscht. Na, alle, die depressiv werden, wollten das eigentlich im Tiefsten. Und wenn du nur gesund werden willst, dann musst du dir das fokussieren. Und dann passiert es auch. Riesen-Fangemeinde. Der schreibt sogar in einem seiner Bücher, wenn ich recht weiß, schreibt er sogar, dass die Juden zum Beispiel im Dritten Reich, die wollten das kollektiv unten drin, dass das passiert, als Opfer dazustehen. Deswegen ist es passiert, könnten wir in Deutschland natürlich nicht schreiben, sowas. Aber total viele Leute, die ihn lieben dafür und die sich dann, was weiß ich was, Dollarnoten an die Decke kleben und es jeden Abend beim Einschlafen fokussieren, damit sie reich werden und so. Ne? Von dieser Art gibt es auch die christliche Version. Die gibt es ganz schön. Die gibt es ganz schön oft. Wenn du nur richtig glauben würdest, dann würdest du gesund werden. Würdest du mehr in der Bibel lesen, dann würde es funktionieren. Wenn du nur, dann. Paulus sagt, ich hocke die halbe Zeit im Knast. Ist nicht gerade ein Beweis dafür, dass es besonders gut läuft bei mir. Aber du, Timotheus, hast dich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Du hast gesehen, ich taug mich trotzdem zum Vorbild für dich. Meine Standhaftigkeit hast du dir zum Vorbild genommen, sogar bei Gegenwind. Und weil das bei den Ephesern wohl ein Problem war mit dieser Einstellung zu Verfolgung und Leiden, bringt er hier eine Erklärung als Einschub im Vers 12 zum Thema Verfolgung und Leiden. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Klare Abgrenzung gegenüber der Wohlstandstheologie und gegenüber einem du musst nur richtig glauben denken, sagt Paulus hier, hey, willst du ein gesunder Nachfolger von Jesus sein? Dann rechne auch, dass es nicht so gut läuft. Läuft einmal schlecht, kann gut laufen oder schlecht laufen oder wie auch immer, das hat nichts mit diesem Thema zu tun, ob du richtig oder falsch glaubst. Paulus sagt sogar hier in Vers 13, die betrügerischen Leute, das sind die, die dir weismachen, dass es so einen Instant-Glaube gibt, oben rein, unten raus. So funktioniert es aber nicht. Und wie viele sind da reingetappt in dieses Ding? Nimm deine Vollmacht in Anspruch, sprich den Sieg Jesu aus, dann passiert es und so weiter. Proklamiere einfach den Sieg Gottes und dann passiert es und so. Einer der bekanntesten Vertreter davon ist Benny Hinn, ein palästinensischer Pastor in Amerika. Der hat über viele, viele Jahre das gesagt, wenn du nur so ein typischer Fernsehprediger und der so Sachen wie, ja, leg deine Hand jetzt auf den Fernseher und dann bete ich für dich und du wirst geheilt oder wenn ihr jetzt 1000 Euro an das Konto, was eingeblendet wird, überweist 1000 Dollar, dann gibt es euch Gott 100-fach zurück und der unglaublich viel Wohlstand angehäuft hat für sich selber darüber, das wurde enthüllt durch seinen Neffen. Sein Neffe hat ihn ein paar Jahre begleitet und hat dann einen Enthüllungsbericht darüber geschrieben, über, was hat er geschrieben, 36 Millionen Budget pro Jahr, das der verbraucht hat für seine Jets und Sportwagen und alles Mögliche. Und immer von den armen Leuten, die gehofft haben, es geht ihnen auch so. Wenn sie es ihm nur geben, er sagt doch, gib's Gott und Gott gibt's dir zurück. Ich bin doch der beste Beweis dafür, bei mir läuft's klasse. Ich kann ihn deswegen nennen, Benny Hinn, weil er letzten September das widerrufen hat. Und das fand ich so cool. Nach 40 Jahren steht er öffentlich hin und sagt, ich glaube das selber nicht mehr. Das war Bullshit, was ich euch gesagt habe. Und eigentlich glaube ich schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, hat er gesagt. Aber die Leute um mich herum glauben das so fest, dass ich mich nicht getraut habe, es zu widerrufen. Aber jetzt, nachdem es enthüllt worden ist, widerrufe ich es auch. Finde ich sehr mutig von ihm, sein ganzes Lebenswerk über den Haufen zu schmeißen und sagen, es geht nicht immer nur so, wenn ich glaube an Gott. Aber was für einen riesen Flurschaden hat er hinterlassen? Bei wie vielen Leben ist was kaputt gegangen durch das? Paulus sagt zu Timotheus, bleib doch einfach beim einfachen Evangelium. Wenn du Jesus nachfolgst, da geht es doch nicht um dich, ob dir es gut geht oder schlecht geht, alles nett, wenn es dir gut geht, eine Hilfe, wenn es dir schlecht geht, aber es geht um Jesus, beim Glauben, um ihn geht es, dass er groß gemacht wird, dass er es würdig und wert ist, nachzufolgen und nicht darum, ob es dir besser oder schlechter geht damit. Halt an dem fest, was ich dir vorgelebt habe, Vers 14. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist, und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Glaub das, was ich dir beibringe, Timotheus. Warum? Du siehst es ja in meinem Leben. Du kennst mich. Das ist nicht ein YouTube-Prediger, wo du nicht weißt, wie der lebt. Ich bin doch da. Du kannst mich anfassen. Du hast mein Leben gesehen. Ob es stimmt. Glaub das, weil ich dafür stehe mit meinem eigenen Alltag. Es ist gedeckt davon. Das heißt, biblische Lehre festhalten, sich gute Vorbilder zu suchen, gute Vorbilder zu suchen. Und damit geht Paulus über zu dem letzten Teil in diesem Kapitel und halte an der Wahrheit der Bibel fest. Denn gute Vorbilder sind gegründet im Wort Gottes. Vor 25 Jahren habe ich meine erste Jungschar geleitet, war ich selber noch ein Teenie und ich habe Jungschaler gehabt, die waren, also war eine heiße Zeit auf jeden Fall, aber es gab Jungschaler, die waren echt witzig. Wir haben dann irgendwas über Bibel und so und dann kommt ein Jungschaler und sagt so, mein Papa hat daheim gesagt, dass höchstens 20% von der Bibel stimmt, der Rest ist irgendwie verlogen und so. So Leute habe ich in der Jungschar gehabt. Hat mir nichts ausgemacht, fand ich okay, war ehrlich, ne? Wenn jemand nicht glaubt, ist klar, dass er die Bibel nicht ernst nehmen kann. Ist okay für mich, damit kann ich absolut leben. Schockiert war ich, als ich später dann in den Kirchengemeinderat unserer Methodistengemeinde gekommen bin, also so die Leiter von der Gemeinde. Und wir haben dann darüber diskutiert, als Leiter der Gemeinde, der Kirche, wie wir manche Sachen regeln wollen. Und der eine sagt dann, hat es doch klar, das steht doch in der Bibel bei Paulus so und so. Und dann steht ein anderer auf und sagt, ja, das sagt ja nur der Paulus. Ja, ich sage was ganz anderes. Ich habe ganz andere Ideen. Nur weil es der Paulus sagt, machen wir das doch nicht. Da war ich schockiert, da habe ich gedacht, okay, wenn jemand nicht glaubt, kein Problem, dass er mit der Bibel nichts anfangen kann. Aber wenn jemand eine Kirche leitet und sagt, er steht ja nur in der Bibel, das muss er nicht ernst nehmen, dann ist doch der Tod im Topf. Paulus, ist es so wichtig, dass die Bibel Autorität in unserem Leben hat, dass er das hier noch in ein paar Versen entfaltet. Er schreibt hier zu Timotheus, du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, ne? Von seiner Mutter und seiner Großmutter, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Er sagt, du kennst alles, von klein auf, da gab es das Neue Testament ja noch nicht, da war vor allem das Alte Testament. Paulus hat so eine Hochachtung vom Alten Testament, dass er andauernd es zitiert und Anspielungen aufs Alte Testament hat. Fast ein Drittel seines Stoffes ist aus dem Alten Testament. Und er sagt, es ist so wichtig, du kennst es doch alles und das ist genug. Es ist voll genug für dein Leben. Die Bibel, mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Du brauchst nicht nur einen super Prophet und noch eine spezielle Offenbarung und noch einen klasse Freak, der dir irgendwas sagt, sondern hier in der Bibel ist alles, was du für dein Leben brauchst. Und deswegen soll die Bibel auch Grundlage unseres Denkens und Handelns sein. Für jeden einzelnen Bereich. Das muss wie ein Reflex in unserem Leben werden. Ich verdiene jetzt Geld. Manche von euch fangen jetzt bald an mit Arbeiten oder arbeiten jetzt schon. Ich verdiene jetzt Geld. Was mache ich eigentlich, wenn ich Geld verdiene? Wie geht man damit richtig um? Ich gucke mal in die Bibel rein. Was steht denn da dazu da? Ich habe jetzt endlich meine Freundin gefunden. Was machen wir denn? Wie geht eine Beziehung? Ich gucke einfach mal in die Bibel rein, wie Beziehung funktioniert. In meiner Nachbarschaft ist jetzt jemand eingezogen, die sehen irgendwie ausländisch aus. Wie geht man mit Ausländern um? Steht alles in der Bibel. Einfach reingucken, was für eine Sicht hat Gott darüber und so machen wir es. Mein bester Freund hat sich jetzt geoutet, ist jetzt homosexuell. Wie gehen wir damit um? Was mache ich damit? Guck in die Bibel rein. Ich weiß nicht, was es sonst noch alles für Fragen gibt. Irgendwie, ihr guckt Nachrichten, ihr seht das Elend der Welt. Was ist unsere Verantwortung? Guck in die Bibel rein. Das ist der Reflex, der bei uns ausgelöst werden soll, den Paulus sich wünscht. Hier ist alles drin, was wir brauchen für unser Leben und fürs Sterben. Warum ist es so? Das begründet Paulus. Warum? Weil die Bibel von Gott selber Leben eingehaucht bekommen hat. Weil sie von Gott inspiriert worden ist. Und hier bringt er den Hauptvers für die Inspiration der Bibel, dass sie von Gott ist, im Neuen Testament. Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Alle Schrift, die ganze Bibel, alles ist von Gott eingegeben. Es gibt ein paar Schlaule, die fangen an, in der Luther-Übersetzung Kommas zu setzen, falsche, so nach dem Motto, alle Schrift, Komma, die von Gott eingegeben ist, Komma, ist nützlich. Ne? Also so im Sinne, wenn manches wäre von Gott eingegeben und manches nicht. Bullshit. Die Formulierung im griechischen Grundtext bringt Paulus öfters im Neuen Testament, ist ganz klar. Er meint alles. Alles ist eingegeben von Gott. Alles. Und alles ist nützlich. Auch die Sachen, die dir nicht gefallen und mir nicht gefallen. Auch die Sachen, die manchmal ein bisschen unbequem sind. Alles ist für Gott, von Gott her. Und er benutzt hier ein cooles Wort. Er sagt, es ist von Gott gehaucht. Eingehaucht. Ähnlich wie bei der Schöpfung, wo Gott den Menschen Leben einhaucht durch die Nase. So haucht Gott diesem Wort Leben ein. Es kommt direkt aus Gottes Mund für uns. Natürlich hat er Menschen benutzt mit ihrer Eigenheit und ihrem Schriftstil und ihrem Erlebnishintergrund, aber es geht alles auf Gott als Autor zurück. Deswegen, wir brauchen nicht irgendwie Pharisäer spielen und den anderen mit der Bibel in der Hand irgendwas sagen, sondern lieber den Leuten die Bibel in die Hand drücken und sag, lies selber, hier steht alles drin, was du brauchst. Was brauchen wir sonst noch? Sie unterrichtet uns in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie ermutigt uns, sie ermahnt uns, durch sie spricht Gott in unser Leben rein. Und deswegen möchte ich lernen, mein Denken diesem Wort Gottes zu unterstellen. Ich habe Theologie studiert, aber trotzdem will ich nicht ein Meister der Bibel sein, sondern lieber ein Schüler. Oder wie es mal jemand gesagt hat, lieber ein Patient Jesu als ein Doktor der Theologie. Lieber ein Patient Jesu als ein Doktor der Theologie. Ne? Wie viele haben schon die Bibel gemeistert und das Leben an die Wand gefahren? Die Bibel hat den größten Einfluss in unserem Leben. mehr noch als hier am Sonntagmorgen zu sitzen. Wir haben ja unglaublich viele Kleingruppen, Hauskreise, Jugendkreise, Teeniekreise, Seniorenkreise, für jedes kannst du einen Kreis finden bei uns. Aber nichts von all diesen tollen Kreisen und Leuten hat so einen Einfluss auf uns wie die Bibel. Und deswegen ermutigt Paulus, hab deinen Umgang mit der Bibel am besten täglich, denn sie prägt Denken und Leben bei dir und hat eine Riesenfolge für unser Leben. Und das sagt er in diesem letzten Vers 17. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Mit der Bibel in der Hand bist du perfekt ausgerüstet für alles, was du brauchst. Dieser Vers hat mich sofort an unser Sommerlager erinnert, das der Marco vorher erwähnt hat im Sommer. Denn das Sommerlager ist eine heavy Zeit, also zumindest die Tage vorher für uns als Eltern. Da hast du einen Sack voll Kinder und die müssen alle ausgerüstet werden für Sommerlager. Und dann gibt es eine Packliste, die 6 DIN A4 Seiten lang gefüllt. Und dann musst du 3 Päckle packen und in jedes muss genau alles rein, was da rein muss, ne? Und dann schwitzt wie verrückt, also ich verdrück mich ins Büro, meine Frau schwitzt dann beim Packen und das ist schrecklich, da reg ich mich jedes Mal wieder auf darüber, wenn ich das nur in die Finger kriege. Aber wenn du dann daheim bist, die Kinder auf dem Sommerlager sind und dann fängt es draußen an zu stürmen und zu wehen und der Sturm weht richtig und da bin ich echt dankbar, dass es gut durchdacht ist vorher und du sauber ausgerüstet bist, dass du keine Angst haben musst, dass die jetzt in der Unterhose rumhopsen oder so. Machen sie trotzdem manchmal, aber es liegt nicht am Packen. Ja, es sind auch schon Kinder heimgekommen, die haben ihren Koffer nicht mal ausgepackt gehabt in der Woche. So, aber mit der Bibel in der Hand, mit der Bibel in der Hand hast du alles, was du brauchst für die Herausforderungen des Lebens. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Als ich heranwachsender Jugendlicher war, wie es so schön heißt, war ich richtiger Rebell. Ich habe mir von niemand, am liebsten von gar niemand was sagen lassen, also vor allem von meinen Eltern halt nicht, aber auch von allen anderen nicht und habe versucht, immer alles extra anders zu machen, als irgendjemand was gesagt hat zu mir. Meinen eigenen Weg gehen wollen. Und das hat manchmal auch kuriose Folgen gehabt, sage ich mal so. Ich erinnere mich noch, ich war vielleicht 18, wir waren auf einer Freizeit, vielleicht war ich auch 17 und wir wollten eine Wanderung machen als Jugendliche auf den Berg, also recht hoher Berg, sehr viele Höhenmeter, 9 Stunden Minimum, nur für den Aufstieg hoch. Und die Leute, die mit uns gelaufen sind, da waren so ein paar Mitte-20-Jährige, die hatten schon Bergerfahrung, ich null, also ich bin mal zum Kindergarten gelaufen von zu Hause aus und so, aber das war so meine Bergerfahrung. Und die haben Stiefel dabei gehabt und was weiß ich, auch warme, kalte Kleidung, also wenn es kalt wird oben, ich habe gedacht, hey, Sonne scheint und so. Und alles Mögliche dabei gehabt. Ich habe mein Vesper dabei gehabt vor allem, also viel Vesper dabei gehabt. Das war für mich die wichtige Ausrüstung. Ansonsten bin ich mit den Sandalen los. Kurze Hose, Sandalen und nicht mal Socken drin. Ne? Also barfuß in den Sandalen, mitten in die Berge. Und es war überhaupt kein Problem. Es war kein Problem. Die 9 Stunden Aufstieg war kein Ding. Also auch so, am Schluss war es ein bisschen rutschig und so. Da hätte ich mir dann auch ein paar festere Schuhe gewünscht. Aber wir waren gut oben, war klasse. Und oben guckst runter über die Berge und es war gigantisch, war herrlich. Alles war klasse, bis zu diesem Moment, wo der Sturm aufgezogen ist. Und dann hat einer gesagt, der hat sich schon ausgesagt, dahinter, hinter dem dritten Bergrücken kommt ein Sturm, wir müssen jetzt absteigen, der braucht etwa 30 Minuten Abstieg, 4,5 Stunden Abstiegszeit. Ne? 30 Minuten, keine Chance mehr, den Weg runterzukommen, zu gefährlich. Dann haben wir auf dem Berg gerade entlang gerannt und geguckt, es gibt ja meistens so eine Geröllhalde, also so einen Schotterhang, auf dem sind wir runter. Ne? Da braucht es 45 Minuten Surfen, wie Skifahren auf dem Hang. Einmal runter, 45 Minuten den Hang runtergerutscht. Für die Leute mit so coolen Schuhen, so kein Problem, war ein Riesenspaß. Ich konnte eine Woche lang nicht mehr Fußball spielen. Alles aufgeschürft, Schuhe kaputt, konnte ich gerade wegschmeißen am Schluss. War dankbar, dass nichts passiert ist, aber die Ausrüstung war halt nicht geeignet für solche Späßchen. Und die Folge von schlechter Ausrüstung war in dem Fall unnötige Schmerzen. So ist es. Wenn wir nicht ausgerüstet sind für die Stürme des Lebens, du brauchst die Bibel nicht, das Wort Gottes nicht, solange im Leben alles glatt läuft. Aber wenn der Sturm des Lebens aufbricht, dann brauchst du etwas, was dich hält. Und hier in der Bibel haben wir alles für die Stürme unseres Lebens, was wir brauchen. Wenn wir uns falsche Vorbilder suchen, anderen Leuten nachrennen, die ja so tolle Ideen haben, wie das Leben funktioniert, weil sie es gerade erfunden haben, nach tausenden Jahren von der Menschheit endlich rausgekriegt haben, dann kann es passieren, dass wir verstocken gegenüber dem Wort Gottes. Falsche Vorbilder, falsche Lehrer lassen uns verstocken, wie den Pharao von Ägypten. Deswegen ist es so wichtig für uns, und ich ermutige euch, schaut das Leben der Leute um euch herum an. Wer taugt als Vorbild für euch und euer Leben? Und das möchte ich euch wieder mitgeben für diesen Bibeltext, noch einmal diesen Satz. Es läuft nicht immer gut. Deswegen halt von falschen Vorbildern Abstand. Such dir gute Vorbilder und halte an der Wahrheit der Bibel fest. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-power.de.